Der Exit aus der Sackgasse, was Mose und Weihnachten gemeinsam haben. In 4 Straßenabschnitten begeben wir uns heute direkt Richtung Weihnachten. Wir haben dazu die 4 Anweisungen. Erstens, Abbiegung links vor Ihnen, wie wir alle vom geraden Weg abkommen. Zweitens, zurückschalten, steile Abfahrt, wenn es harte Thesen braucht. Drittens, bitte wenden, wenn die Navigation die Reißleine zieht. Und viertens, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Es befindet sich am Ende der Straße. Erstens, Abbiegung links vor Ihnen, wie wir alle vom geraden Weg abkommen. Die letzten Wochen beschäftigten wir uns mit dem 2. Teil des Exodus. Moses Auszug mit dem Volk aus Ägypten hindurch, durchs Schilfmeer, mitten in die Wüste an den Fuß des Horeb. Die letzten Wochen kam es dort dann zum Bundesschluss zwischen Gott und seinem Volk. Alles schick soweit, alles prima, oder? Die perfekte Basis für eine neue Folge Rosamunde Pilcher. Oder vielleicht besser Jane Austen und ein paar wildromantische Pferderitte in der Abendsonne auf dem Kamm einer Wüstendüne? Ich muss euch enttäuschen. Leider nein. Denn Gott schloss seinen Bund mit Menschen. Mit seinem Volk. Mit den Leuten, die damals aus dem Paradies rausgeflogen sind, weil sie meinten, selbst entscheiden zu können und zu müssen, was richtig und falsch ist. Ja, viel schlimmer. Sie mussten entscheiden oder wollten entscheiden, was gut und böse ist. Sie wollten das bewerten. Eben diese Menschen beteuerten letzte Woche vor dem rauchenden Berg, auf dem Gott war und Mose traf und sie in seiner Gegenwart standen: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Kein Funken Zweifel, kein Funken Selbstreflexion, kein Funken Realitätsprüfung. Keine Betrachtung der letzten Wochen. Aber in einem guten, vertrauensvollen, ehrfürchtigen Glauben, dass jetzt endlich alles gut wird und es voll losgehen kann. Im festen Gewissen darauf, dass das verheißene Land in greifbarer Nähe liegt und die Strapazen der Wüstenwanderung endlich überwunden sind. Aber dann? Dann kam Mose nicht wieder vom Berg zurück. 6 Tage nicht, 20 Tage nicht, 20 Nächte nicht. Am Ende waren es 46 Tage und Nächte, die der Anführer verschwunden war. Irgendwo da oben in der Wolke, da oben auf dem Berg in der Wolke und davor in der Ebene 2 Millionen Nachfolger. 2 Millionen Menschen mit Sack, Pack, Zelt, Kind und Kegel. Und der Anführer ist fort. Fast 50 Tage. Stellen wir uns heute mal vor, was mit uns passieren würde, wenn wir nur einen halben Tag nicht wüssten, was wir zu tun hätten. Hocken mit unserem Clan auf einem Haufen und harren da aus. Stellen wir uns mal vor, wir hätten ein Wochenende, Freitagabend bis Sonntagabend, lang nichts zu tun, gar nichts zu tun und kein Smartphone dabei. Auweia. Heutzutage ein wahrscheinlich unvorstellbarer Zustand. Und so kam es damals, wie wir es heute für uns überhaupt keine Frage mehr wäre, dass das Volk relativ schnell unruhig wurde, relativ schnell nicht mehr wusste, was jetzt Sache ist und gaben ihr ganzes Gold ab, ließen sich ein Kalb machen und beteten es an. Nicht nur, dass sie sich einen neuen Gott geschaffen hatten, nein, sie nahmen dieses Kalb her und gaben ihm alle Ehre und sagten sogar: Du bist unser Gott, das sind unsere Götter, die uns aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Nicht nur der jetzige Zeitpunkt wird verleugnet, nein, sogar zurück bis dorthin, wo sie aus Ägypten rauskamen, sagen sie jetzt: Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Zur goldene Kuh. Die ganze Euphorie von: Wir wollen dir unablässig Ehre erbieten. Dahin. Am Schilfmeer. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Ohne zu essen und zu trinken. Ach, warum werden wir am Ende unserer Kraft so schwer geführt? Gegen feindliche Gruppen wie die Amalekiter. Warum ist unser Weg so hart? in Anbetracht Gottes am Berg mit der Wolke, aber ohne Führer. Komm, lass uns einen neuen Gott machen. Das Volk rennt von einer Sackgasse in die nächste. Immer wieder nimmt es Anlauf. Immer wieder bekommt es die Chance. Immer wieder scheitert es am Querbalken in der eigenen beschränkten Wahrnehmung. Und dieses Muster zieht sich durch. Diese Tatsache hält bis heute an. Dieser Fakt trifft heute auf mich und dich zu. In Römer 3, 23 spricht es uns allen zu. Wir sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Wir alle rennen geradewegs in der Sackgasse Richtung keine Wendemöglichkeit. Wir sind geistlich in der Sackgasse. Aus eigenem Willen und Tun und Wollen und ach, so viel tollen und guten Werken heraus hier in unserer westlichen Welt, werden wir es nie schaffen, aus der Sackgasse am Ende des Lebens, die den Tod bedeutet, herauszukommen in die Gegenwart des Heiligen Gottes. Zweitens, zurückschalten, steile Abfahrt, wenn es harte Thesen braucht. Wir gucken gleich in Apostelgeschichte 3 und davor ist eine Passage, die erkläre ich euch kurz zusammenfassend, damit ihr wisst, wo wir ungefähr stehen. Wir sind genau in der Zeit zwischen Mose und uns heute. Jesus war am Kreuz, war nicht mehr da und die Apostel zogen umher. Petrus und Johannes gehen hinauf zum Tempel. Dort wurde ein Mensch mit angeborener Behinderung herbeigebracht. Man könnte auch sagen, angeschleift und abgelegt, um zu betteln. Damals ein Leben in der absoluten Sackgasse. Ganz hinten, ganz unten der Nahrungskette. Nicht annähernd die Chance, jemals nach vorne dabei sein zu kommen, wo man hätte vielleicht aufsteigen können. Aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung vom Leben war er ausgeschlossen. Und er nahm Johannes und Petrus, die da hochkamen, wahr und bettelte sie an, um Essen, um Geld, um Gaben. Und Petrus und Johannes sagen ihm, Silber und Gold haben wir nicht und bieten ihm Jesus Christus an. Wir lesen es als Frage, aber gleichzeitig lassen sie keine Zeit für eine Antwort und sagen, im Namen Jesu Christi steh auf. Und im selben Augenblick wurden die Füße und Knöchel fest dieses Mannes und er konnte stehen, sprang auf, rannte, lief umher, ging direkt stracks in den Tempel und lobte dort Gott. Es haben ganz viel mitbekommen. Hä, was? Der unreine Typ da draußen? Der von vor den Toren des Tempels? Jetzt bei uns da drin? Was soll das? Katastrophe. Wieso kann der laufen? Das ist doch der Bettler. Und die kamen zusammen. Leute, die sich im Wort Gottes auskannten. Leute, die gläubige Juden waren. Leute, die auf den Messias warteten, aber die nichts von dem vor ein paar Tagen Gekreuzigten oder vor ein paar Wochen Gekreuzigten anfangen konnten. Geschweige denn überhaupt wissen wollten, was oder wer Jesus war. Nein, im Gegenteil, sie jagten ihn, sie verfolgten ihn, sie machten ihn mundtot und am Ende entsorgten sie ihn anschließend am Kreuz. Und auf einen Schlag stand hier Petrus im Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ey, ihr wart es doch gerade mit dem da draußen. Und es gab für Petrus hier nur eine einzige folgerichtige Entscheidung. In der Menge zu baden und die Anerkennung zu genießen und gefeiert zu werden, ist jetzt absolut fehl am Platz. Es muss die Wahrheit auf den Tisch. Und da steigen wir jetzt ein in Apostelgeschichte 3, ab Vers 12, wo Petrus zu den Leuten, die sich um ihn herum scharten, sprach. Ihr Männer von Israel, weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht und ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt werde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt, dafür sind wir Zeugen. Und Auf den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung von Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einem Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Und es wird geschehen, dass jede Seele, die nicht auf diesen Propheten hören wird, soll vertilgt werden aus dem Volk. Petrus als Apostel Jesu unterscheidet sich hier ganz radikal von den vielen Wundertätern, die es in dieser Zeit unter Juden und Heiden gab, für die immer der Lohn Anerkennung und Bewunderung und das Staunen war. Das war ihre Ernte. Dass Petrus hier diesen Ruhm nicht kassierte, sondern das Evangelium brachte, war absolut entgegen allem Vorstellbaren. Petrus fragt diese gläubigen Leute um ihn herum, ob sie nicht wüssten, wen sie da ans Kreuz genagelt hätten. Jesus, die Verherrlichung Gottes. Auf den Glauben an seinen Namen hin wurde der Gelähmte geheilt. Nicht auf meinen Petrus, nicht auf seinen Johannes, auf den Namen Jesus wurde er geheilt. Petrus steht in der Halle Salomos am Tempel, umringt von diesen Leuten, die sich bestens im Alten Testament auskonnten. Und er war in diesem Spannungsverhältnis, in diesem Spannungsbogen. Wie kann ich jetzt das Evangelium bringen, ohne das Alte Testament, ohne Jesus hinten runterfallen zu lassen? Wie kann ich da anknüpfen, was die Leute wissen und verstehen und gleichzeitig auf Christus am Kreuz kommen? Und er betont, dass es hier um Gott geht, den Vater, den Gott der von Abraham, Isaak und Jakob. Die Väter von ihnen. Um diesen Gott geht es, um keinen anderen. Dieser hat seinen Knecht, seinen Sohn Jesus verherrlicht. Die Geschichte von Jesus ist das Werk dieses einen lebendigen Gottes ihrer Vorfahren, an den sie ja offensichtlich glauben. Warum wären sie sonst im Tempel? Und Petrus hat das jetzt erstmal klargestellt und lässt nicht locker, schlägt weiter auf den Putz und wirft ihnen deutlich vor, dass sie die Mörder von diesem prophezeiten Jesus sind. Gleichzeitig lässt er ihnen aber die Möglichkeit zur Umkehr und zur Annahme von Jesus Christus als ihren Retter. Petrus erklärt hier alles in einer richtigen Bußpredigt. Er war der, der dreimal Jesus verleugnete. Petrus war der, der dreimal Buße tun musste, um wieder die Schafe und Lämmer weiden und führen zu dürfen. Er war bekannt unter den Leuten, von denen er das sprach. Alles, was in dieser Zeit passierte, waren Zeitzeugen von Jesus am Kreuz. Es ist nicht, was jetzt Jahre zurückliegt. Alle, die sich da treffen gerade, sind sich der gleichen Situation bewusst. Dieser Petrus musste Buße tun. Dieser Petrus hat verleugnet. Warum? Weil dieser Jesus am Kreuz hing. Und so kann Petrus aus vollem Herzen hier zur Umkehr einladen, zum Buße tun. Denn das ist die Erfüllung der Verheißung der Propheten. Kehrt um und tut Buße. Er spricht hier aus erster Erfahrung. Es konnte hier gesehen werden, wie der Gelähmte geheilt wurde. Es konnte gesehen werden, wie Jesus am Kreuz starb. Es war alles ganz eng beisammen. Und das gilt auch für uns. Ein Ausleger sagt dazu, zu dieser Erkenntnis der Schuld werden wir Hörer nicht dazu gestellt, um in Verzweiflung zu stürzen, sondern dazu, um uns zu bekehren. Deswegen zeigt uns Petrus, was uns Hoffnung gibt und die Umkehr möglich macht. Denn er weiß, dass nun aus Unwissenheit hier heraus gehandelt wird, wie auch die Obersten. Nicht, weil wir alles wüssten, sondern weil sich hier viele Fragen auftun und die Chancen zur Entscheidung bieten. Alle Propheten haben Christus nicht nur Königtum und Herrlichkeit, sondern auch Leiden vorausgesagt. Der Tod Jesu hat also den Rat der Gnade und ihre Verheißung von damals nicht entkräftet, sondern verwirklicht. Von daher dürfen sich in dem Fall dort die Versammelten ihre Sünde scheiden und umkehren und an die bisher Verworfenen glauben. Und wir? Dürfen wir es auch an diese Erlösung der Verworfenen glauben? Schaffen wir es auch? Können wir unseren Stolz ablegen? Umkehren? Neu anfangen? Entgegen dem Mainstream? Was der Glaube vermag und empfängt, das schöpft er nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus dem, den er anruft und auf den er sich verlässt. Die Frage gilt uns und dieses Ausrufezeichen. Lassen wir die Frage unser Leben zu? Treffen wir die Entscheidung dafür? Lassen wir uns empfangen von der Gnade? Und es reicht Petrus noch nicht. Er redet authentisch von sich und seinem Werdegang. Und jetzt packt er die Chance bei der Hand, geht ins Alte Testament hinein und erklärt seinen Zuhörern hier, denn Mose hat zu den Vätern gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Petrus hat ihr Wissen, hat ihre Schrift, an die sie glauben, jetzt zitiert und kommt damit auf den Punkt, zum dritten Punkt. Bitte wenden, wenn die Navigation die Reißleine zieht. Die Sackgasse der alttestamentlich gebildeten Zuhörer wird jetzt vollends zerstört. Petrus zitiert aus dem eigenen Register der Gesetzesorgel von den Juden, die ihm hier zuhören. Wir blättern zurück ins 5. Buch Mose, das goldene Kalb ist längst Geschichte und den Israeliten ist klar, die nächsten Jahre verbringen wir, wieder erwarten, leider, nun doch weiterhin in der Wüste, weil wir Gott aufs Äußerste enttäuscht haben. So haben sie jetzt die letzte Zeit abgesessen und bei der von Gott gegebenen Wüstenzeit hier geht es ja nicht nur um das Auslöschen der Generation, sondern um dem Volk zu begegnen. Es ist hier der Abschluss von Mose mit dem Volk, bevor sie ins verheißene Land ziehen dürfen, worauf sie so lange warten mussten. Mose war es ein Anliegen, hier den Bundesschluss mit Gott noch einmal erneut ins Gedächtnis zu rufen und zu festigen. Der Text beinhaltet letzte Anweisungen und Rechtsprechungen in Predigtform, handelt hier also nicht als historischer Überblick über was passiert ist, sondern es sind nur 4 Wochen, wo Mose nochmal die wichtigsten Eckpunkte auf den Tisch bringt und seinem Volk mitgibt. Am Ende dann lesen wir, wie Mose geht und nicht mit einzieht. Es ist ein Lehnsvertrag hier angelehnt, hat Daniel letzte Woche schon erklärt und angesprochen, was in dieser altorientalischen Zeit ganz, ganz wichtig war, dass die Inhalte stimmten, damit es verstanden werden konnte und folglich ein Vertrag war, der Gültigkeit besaß. Und wir sehen daraus, dass Gott mit seinem Volk nichts dem Schicksal oder dem Zufall überlässt. Oder noch viel schlimmer, etwas sich selbst überlassen würde. Auch uns heute nicht. Es geht nichts an Gott vorbei. Es passiert nichts bis heute, was Gott entgehen würde. Er handelt, er lebt und er regiert. Und dazu lesen wir im 5. Mose, Kapitel 18, die Verse 15 bis 19. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am Tag der Versammlung, in dem du sprachst. Ich will von nun an die Stimme des Herrn, meines Gottes, nicht mehr hören und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Wir lesen hier erstmal von diesem Überbegriff Prophet. Prophet kommt aus dem Hebräischen und heißt dort witzigerweise Navi. Ihr merkt, es geht um Verkehr heute. Das Navi als Wegweiser, der uns sagt, wo es lang geht. Ganz exakt heißt es aber da nicht einfach nur Wegweiser, sondern ein Wegweiser, der Gottes Wort als Grundlage nimmt, der Gottes Willen und Wege und Worte als Basis für Generationen auslegt und weitergibt. Das Navi im Alten Testament ist eine Sammelbezeichnung eben für all diese Personen, die das Wort Gottes vermitteln konnten. Deshalb waren die oft die Buhmänner, weil ihre Ansichten einfach zu krass für die breite Masse waren. Oftmals waren es auch echt komische Typen, die an besonderen Orten wohnten, die etwas besonders gekleidet waren, die spezielle Sachen gegessen haben. Es waren nicht so die Leute, die so in der breiten Masse dabei waren. Und es zeigt uns, dass Gott damals schon bis heute hinein nicht drauf guckt, ob die Schuhe korrekt poliert sind, die Frisur am besten sitzt, der Lebenslauf exakt stimmt oder das Konto die breiteste Bandbreite abdeckt. Es passt nicht ins Gebrauchsmuster Gottes. Nein, Gott gebraucht die Leute wie uns, mit denen er was anfangen kann, die er benutzen möchte, die vielleicht am Rand der Gesellschaft stehen, was wir einmal mehr erleben. Die Komischen aus der Gesellschaft, die vielleicht solche altbackenen oder konservativen Einstellungen haben, die mit der verschobenen Wahrnehmung die Welt sehen und seit neuestem ja auch mal ganz schnell als Verschwörungstheoretiker im allgemeinen Sinne nicht so ganz für voll zu nehmen sind. Genauso begegnet uns Gott mit Jesus. Er selbst wird Mensch. Der Navi ist hier nicht ein Kästchen im Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe, sondern real. Er ist greifbar, er hat Emotionen. Und er ist unterwegs mit freaky Typen, mit einer Gemeinschaft, mit dem Abschaum der Bevölkerung. Zöllnern, Kranken, Witwen, Waisen und Frauen. Er kommt nicht als König auf einem Thron, sondern als König, der nahbar ist. Nicht klein, rosa, speckig, sondern radikal. Vielleicht auch ein bisschen zu krass und abstoßend. Wenn man David Platts Buch liest, ohne Kompromisse, dann wird auf den ersten Seiten ziemlich klar, dass menschlich betrachtet Jesu Botschaft eigentlich abschreckend ist. Man soll alles zurücklassen, wenn man ihm wirklich nachfolgt. Jesus fordert uns dazu auf, so stark seiner Überzeugung, also der Überzeugung von Gott, zu folgen und diese verteidigen, dass man sich eventuell sogar von der eigenen Familie entfernen muss. Er fordert uns auf, dass wir unser Kreuz tragen und uns selbst, also unsere Wünsche, Begierden, Gelüste, Bedürfnisse, ganz hinten anstellen sollen. Da liegt der von Mose angekündigte Prophet in der Krippe. Ein Navi, das zur Umkehr ruft. Weg von mir selbst, hin zu seiner Ehre. Mose spricht hier selber, dass er einen Prophet machen soll wie mich. Ist das ein bisschen vermessen, dass Mose hier sagt, jo, Jesus wird so sein wie ich? Wenn man darüber ein bisschen nachliest, ist es ultra interessant, wie viele Parallelen zwischen Jesus und Mose tatsächlich existieren. Beide predigten und leiteten das Volk. Beide überlebten zuerst mal den Säuglingsmord. Beide verzichteten auf den Königshof. Beide hatten Erbarmen mit dem Volk und leisteten Fürbitte für dieses. Beide sprachen mit Gott von Angesicht zu Angesicht und beide waren Mittler eines Bundes. Und Mose setzt noch einen drauf. Er sagt, dieser Prophet wie ich wird auch aus deiner Mitte kommen, aus der Mitte des Volkes. Er ist ein wahrer Mensch. Jesus war nicht einfach nur was Übernatürliches, sondern er war wahrer Mensch, einer von uns. Und dann geht Mose einen Schritt weiter und betont hier die Heiligkeit Gottes nochmal in Vers 16, wenn er schreibt, als Mittler zwischen Gott und Mensch hätten alle hier sterben müssen, wenn sie länger in der Gegenwart Gottes gewesen wären. Es wird deutlich, dass dieses beständige Gegenüber zwischen uns Menschen und Gott aufgrund der Heiligkeit und unserer Fehlbarkeit nicht möglich ist. Und es wird auch deutlich, hier ist nicht das Ende. Es wird etwas Größeres kommen, es wird etwas Größeres brauchen, bis es zur Vollendung kommt. Und auch das wird ganz deutlich hier von Mose entkräftigt an alle Bibelkritiker. Gott lässt hier keinen Spielraum für Gutdünken. Prophet, wie du es bist aus der Mitte der Brüder, der soll zu ihnen reden durch die Worte, die ich ihm in den Mund gelegt habe und dem Volk gebiete, was ich ihm gebiete. Steht hier geschrieben. Es ist eine volle Inspiration und keinerlei Interpretation bei gleichzeitig völliger Offenbarung. Alles, was Gott hier in diesen Propheten setzt, wird er weitergeben, wie er es ihm gebieten wird. Nicht, was sich irgendwer irgendwann irgendwo ausgedacht hat, was vielleicht gut klingt und Hoffnung und Mut schenkt, sondern das, was Gottes Wahrheit und Realität für und mit uns Menschen ist. Und es nimmt ein relativ krasses Ende in Vers 19, wenn da steht, es soll gefordert werden von denjenigen, die die Worte nicht hören wollen. Respektlosigkeit gegenüber Gott wird nicht ungeschont bleiben. Ist davon auszugehen, dass relativ deutlich hier klargemacht wird, dass es ums Leben geht, dass eben nicht in der Herrlichkeit, in der Nähe Gottes, in dessen Heiligkeit gelebt werden kann. Der einzige Weg, hier nicht in der Sackgasse stecken zu bleiben, ist die Bekehrung, ist Buße tun, umkehren und dieses Gnadengeschenk Gottes anzunehmen. Und ja, es gibt ein Nein. Aber gleichzeitig soll es keinem von uns davon Angst machen, dass wir irgendwo hier im Kreis laufen und stecken bleiben und sagt, dass wir nicht mehr rauskommen, weil in Johannes 10, 27 dürfen wir sicher wissen, dass meine Schafe meine Stimme hören und mir folgen. Es ist eine Art Automatismus, dass wenn wir uns zu Gott bekehren, umkehren, Buße tun und ihn bekennen und bezeugen, wir automatisch auch ihm folgen können werden, weil wir ihn hören werden. Es ist nichts zum Angst machen. Es ist zum Hoffnungsschöpfen. Und damit kommen wir zu viertens. Sie haben ihr Ziel erreicht. Es befindet sich am Ende der Straße. Gut, drei Abschnitte haben wir jetzt vorab angeschaut. Wir sind direkt auf dem Weg nach Weihnachten. Aber wir sind dreimal in der Sackgasse gelandet. Das Volk Israel in der Sackgasse der Exoduszeit. Die Juden am Tempel hier mit Petrus in der Sackgasse zur Zeit Jesu, in dem sie eben nicht annehmen konnten, was am Kreuz passierte. Und wir heute in der Sackgasse, weil wir unsere eigene Leistung heraus es nie schaffen werden, da am Schopf rauszuziehen und in die Heiligkeit Gottes kommen zu können. Ja, und wie kommen wir jetzt dahin? Gut, ein Etappenziel haben wir schon mal. Jesus ist schon mal in der Krippe. Ja, dazu dann nächste Woche ausführlicher und noch deutlicher mehr. Aber genau das ist das, was Mose seinem Volk prophezeite. Erlösung wird kommen. Die Rettung wird kommen. Die Befreiung von Schuld wird kommen. Das, was wir im ersten Buch Mose lesen, wo wir wegen unserem Zustand raus als Rausgeworfene, als Abgedrängte aus dem Paradies erleben, weil wir Erkenntnis meinen, haben zu wollen und haben zu müssen, uns darauf unheimlich viel einbilden, bis heute, dass wir mit uns rumfuchteln, dass wir wissen, was richtig und falsch und gut und böse ist. Und damals rausgeflogen sind, hat Gott wenige Verse später schon fest und klar gesagt, dass der Schlange der Kopf zertreten werden wird, dass dieser Zustand nicht für ewig anhalten wird, sondern dass es weitergehen wird. Und dessen dürfen wir uns gewiss sein. Nicht wir werden der Schlange den Kopf zertreten, sondern er wird es tun. Wir können als Gutmenschen uns den Himmel niemals verdienen, sondern die alleinige Annahme der Gnade Gottes ist der Weg dorthin. Ist der Weg in die Nähe Gottes, in die Beziehung, in die Einheit zu ihm, so wie Gott sich von Anfang an mit dem Prädikat sehr gut vorgestellt hat. Wie hat der Jesus, der göttliche König von Mose, angekündigte Prophet, das gemacht? Wir haben es gerade bei Petrus in der Rede an die Juden im Tempel gehört. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Ihn hat Gott aus den Toten auferweckt. Der Leichnam vom Kreuz ist abgehangen. Die Symbolkraft des leeren Kreuzes beweist, dass der Tod überwunden ist. Es verdeutlicht, dass die Barriere am Ende der Sackgasse für uns alle überwindbar ist, durch Christus, der den Weg freigemacht hat. Das ist der Exit aus der Sackgasse. Wenn wir die Bibel als ganzheitliches Wort Gottes betrachten, welches von vorne bis hinten für uns von Bedeutung ist, dann muss ich ehrlich sagen, wurde im letzten halben Jahr in der Exodus-Reihe mir einmal mehr deutlich, wie präzise Gott seinen Werdegang mit uns Menschen darin beschreibt. Dann versetzt es mich in Staunen und Bewunderung, wenn ich die Predigten über den Exodus gehört habe, wie Gott führt. Dann rüttelt es mich auf, wenn ich mich daran erinnere, dass Verheißungen, dass Zusagen, dass Aufforderungen mir persönlich gelten, in mein Leben reinsprechen. Und dann verstehe ich einmal mehr, was Mose und Weihnachten gemeinsam haben. Einen lebendigen Gott. Lass dich vom Navi Jesus Christus nicht nur führen und leiten, sondern ans Ziel bringen. Das wünsche ich euch. Amen.